Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell zugeschaltet ist der Dr. Michael Haft. Hallo Michael, grüß dich, willkommen im Podcast.
Hallo Robert, vielen, vielen Dank, dass ich in deinem spannenden Podcast mit dabei sein darf heute.
Ja, wir freuen uns auch, über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Michael, doch bevor es losgeht, stelle ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörer vor. Wer bist du? Was machst du?
Gerne. Mein Name ist Michael Haft von der Explain Data GmbH. Also ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Explain Data GmbH. Explain Data ist gegründet schon 2015, gibt es also schon ein bisschen länger im Markt und wir entwickeln ein sehr spannendes Thema. Wir werden heute darüber sprechen, das Thema Causal Discovery und auch Object Analytics. Zwei sehr anspruchsvolle Softwareprodukte. Das hat dann auch ein bisschen länger gedauert, das so weit zu bringen, dass es marktreif ist. Vor Explain Data habe ich aber schon eine sehr lange Historie in dem Artificial Intelligence Umfeld oder in dem Machine Learning Umfeld. Ich habe schon vor 20, 25 Jahren meine Doktorarbeit bei Siemens geschrieben in dem Bereich Neuroinformatik. Wir haben die Company ausgegründet aus Siemens, haben da viel gelernt, wie man Startup-Companies entwickelt. Ich war einige Jahre bei Accenture, einige Jahre bei SAP, bis wir dann bei SAP mit ein paar Kollegen gesagt haben, nee,
jetzt ist Schluss.
Schluss. Wir kommen jetzt so langsam und so schwerfällig voran, wir brauchen da was anderes. Und wir haben uns dann eben mit zwei Kollegen von SAP und einem weiteren haben dann eben auf die Beine gemacht und haben Explain Data gegründet, zunächst mal auch mit der Mission, ohne Risikokapital zunächst voranzukommen. Und ja, uns sind recht weit gekommen und ich freue mich, dass ich da heute ein bisschen drüber berichten darf.
Wenn man auf den Gartner Hype Cycle schaut, wo wir ja immer mal wieder drauf schauen, was geht gerade richtig ab, wo ist der Hype, dann ist Causal AI das next big thing. Was ist das denn eigentlich, Causal AI?
Ja, genau, das werden wir heute ein bisschen tiefer beleuchten. Was ist eigentlich Causal AI? Also es geht um das Verständnis von Ursache-Wirkungszusammenhängen basierend auf Beobachtungsdaten. So jedenfalls unsere Definition, falls den Teil Causal Discovery angeht. Causal Inference ist vielleicht mal ein bisschen was anderes. Aber ich möchte natürlich gleich auf die Wichtigkeit des Themas hinweisen. Und es hat jede Menge Grund dafür, dass dieses Thema auf dem Hype-Cycle steht. Und man darf da auch noch einiges erwarten. Also es steht unter dem Label Artificial Intelligence.
Ja.
Von einem intelligenten System. Was würde man als allererstes erwarten? Dass es weiß, wie man ein Ziel erreicht. Also in sich intelligent genau zu verhalten. Richtig, genau. Ich will ein Ziel erreichen, wenn ich intelligent bin. Da muss ich natürlich wissen, was sind die Faktoren, an denen ich drehen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und dazu muss ich wissen, was kausal das Ziel beeinflusst. Also insofern ist es natürlich richtig, dass das Thema Causal AI auf dem Hype Cycle on Artificial Intelligence steht, weil wenn nicht dort, wo dann, muss man über Ursache, Wirkung wissen, wenn man sich intelligent in seiner Umgebung verhalten will. Und deshalb muss es ein Thema der künstlichen Intelligenz sein, eigentlich schon fast relativ spät, dass es erst jetzt auf dem Hype Cycle steht.
Ich hätte gedacht, dass das schon längst da ist.
Nein. Also ist es nicht. Es ist ein relativ neues Thema oder ja, das kann man so nicht sagen. In einem gewissen Sinne in der Research Community besteht dieses Thema schon lange und viele der Dinge, über die wir heute sprechen, sind auch in einem gewissen Sinne nicht neu. Nur neu ist es natürlich, dass das auch in einem entsprechend skalierten Maßstab heute auf Real-World-Daten angewendet werden muss und in Real-World-Applikationen natürlich einfließen muss. Und das ist es natürlich, was wir auch unter Causal AI verstehen. All das, was jetzt in dem Research-Umfeld in den letzten 5, 10, 20 oder sogar 30 Jahren entstanden ist und viele Dinge gehen auch relativ weit zurück, dass diese Dinge jetzt auch wirklich in intelligente Verfahren, in intelligente Applikationen, also im Sinne von Artificial Intelligence umgesetzt werden. Das ist für mich Causal AI.
Und wie kriege ich jetzt Kausalität an die AI dran?
Man muss natürlich erstmal das Problem verstehen. Um was geht's denn dabei eigentlich? Ich mache vielleicht nochmal einen Vergleich und ich führe dich dann vielleicht mal durch ein kleines Gedankenexperiment durch, um zu verstehen, um was es dabei eigentlich geht. Den Begriff Predictive Modeling oder gerade im Industrieumfeld Predictive Maintenance, Begriff, ja, den kennen wir inzwischen alle bis ins...
Alle denken, ist gelöst, aber ist noch lange nicht gelöst.
Ja, ist vielleicht auch noch lange nicht gelöst, aber es geht in erster Linie zum Beispiel darum, vorauszusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei einer Maschine zum Beispiel ein Fehler zu erwarten ist. Damit ich mich rechtzeitig auf den Fehlerfall vorbereiten kann, rechtzeitig natürlich auch einen Maintenance-Zyklus einleiten kann, was auch immer. Also ich will sozusagen eine Voraussage machen für einen Fehler. Die nächst wichtige Frage dahinter oder vielleicht sogar die wichtigere Frage ist ja nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Fehler passieren, sondern warum? was sind die kausalen Faktoren, die zu Fehlern führen, damit ich sie in Zukunft auch vermeiden kann. Und das ist eben das Thema Causal AI oder Causal Discovery. Bei uns läuft das eben unter dem Begriff Causal Discovery. Verständnis von Ursache-Wirkungszusammenhängen ausschließlich basierend auf Beobachtungsdaten, also nur beobachtend. So definieren wir den Begriff. Mhm. Und warum ist das jetzt schwierig? Und warum ist das mit dem Thema Predictive Modeling noch nicht gelöst?
Ja.
Um eine Voraussage zu machen, muss ich nur korrelierte Größen kennen. Also an korrelierten Größen kann ich eine andere Größe voraussagen. Also wenn ich jetzt eine Voraussage machen will, ob jemand graue Haare hat, weil ich ihm vielleicht ein Angebot für ein Haarfärbemittel machen will, dann ist es hilfreich zu wissen, ob er eine Brille trägt oder nicht. Weil wenn jemand eine Brille trägt, dann ist er meistens älter. Und wenn er älter ist, dann hat er vielleicht auch graue Haare. Kann ich ein Predictive Model machen?
Ich habe beides.
Genau, zum Beispiel beides. Und ich habe auch beides. Ja. Und warum habe ich beides? Oder warum haben wir beides? Weil es einen Confounder gibt, nämlich das Alter. Das Alter führt dazu, dass man dann eben irgendwann mal eine Brille braucht, wenn man kurzsichtig wird und dann auch graue Haare gibt. Es gibt eine gemeinsame Ursache. Aber natürlich, das Tragen einer Brille ist keine Ursache dafür, dass man graue Haare kriegt.
Exakt.
Ich kann an dem Tragen der Brille eine Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob der Kunde denn graue Haare hat oder nicht. Aber es ist keine Ursache dafür. Die gemeinsame Ursache ist das Alter. Und wenn ich jetzt was dagegen tun will, dann muss ich die Ursachen kennen. Gegen das Alter kann man leider nichts machen. Aber es gibt ja vielleicht andere Ursachen, wo man dann wirklich intervenieren kann, sich also intelligent verhalten kann, um dann eben das Ziel, die grauen Haare zum Beispiel zu vermeiden oder den Fehler dann eben zu vermeiden. Und ja, jetzt haben wir schon ein bisschen das Themenfeld aufgerissen. Wir wollen Ursache-Wirkungszusammenhänge verstehen und zwar rein beobachtend.
Lass uns das mal auf einen Industrie-Use-Case übertragen.
Genau, also ich führe dich vielleicht vorher noch mal ganz kurz
durch. Du wolltest so ein Gedankenexperiment machen.
Genau, ich führe dich da mal ganz kurz durch, um auch die Challenge dabei noch mal zu erklären. Hier in meinem Zimmer, ich habe da drei Schalter an der Tür und hier an der Decke und an der Wand.
Lichtschalter meinst du?
Lichtschalter, genau. Und da sind verschiedene Lampen. Und wenn ich wissen will, welcher Schalter denn ursächlich welche Lampe bedient, was mache ich dann?
Ich probiere sie alle aus.
Genau, ich drücke natürlich drauf. So, das heißt, wir haben ein Experiment gemacht.
Ja.
Das ist schwierig in einer Produktionsanlage. Also wenn ein Ingenieur dann einfach sagt, ich drehe jetzt mal in den Parameter und gucke, ob die Ergebnisqualität besser wird, dann werden wahrscheinlich viele Leute schreien, da kann man nicht einfach an irgendwelche Parameter drehen. Das Gleiche ist im Gesundheitsumfeld, da macht man natürlich auch Experimente, eine klinische Studie mit einer Kontroll- und Interventionsgruppe, sau teuer. Kann auch an der Anlage ein Experiment zu machen, ist sau teuer, verbietet sich oft. Das heißt, wir wollen eigentlich nur beobachtend tätig sein. Also wir wollen nur sozusagen jetzt beobachten, wer drückt auf welchen Lichtschalter, welche Lampen gehen dabei an.
Also ich beobachte dich.
Genau, du beobachtest zum Beispiel mich und jetzt wäre es natürlich immer noch recht leid. Du siehst, ich drücke auf einen Schalter und dann geht eine Lampe an, dann weißt du auch, wo der kausale Zusammenhang ist. Aber jetzt stellen wir uns das mal bisschen schwieriger vor. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben ein riesiges Bürogebäude oder eine Produktionshalle und das sind hunderte, vielleicht tausende von Schaltern und da hunderte von Lampen und jeder Schalter schaltet irgendwelche Lampen und manche Lampen sind auch durch die Umgebungsbedingungen gesteuert, ob es Tag oder Nacht ist, ob Bürozeiten sind, durch einen Bewegungsmelder oder auch immer. Jetzt wird schon ein bisschen schwieriger, nur beobachtend zu gucken, welcher Schalter gehört zu welcher Lampe.
Ja, du müsstest halt durch die ganze Produktion laufen und drücken.
Naja,
und ich laufe dir hinterher.
Drücken darfst du ja nicht, aber, okay. Weil wir dürfen kein Experiment machen, sondern wir rekorden einfach nur die Daten. Also wir halten einfach in unseren Daten fest, wann welcher Schalter gedrückt worden ist und wann welche Lampe angegangen ist. Das ist jetzt immer noch recht einfach. Das ist recht einfach, weil der Effekt instantan erfolgt. Also du drückst auf einen Schalter und die Lampe geht unmittelbar an. Und außerdem deterministisch. Wenn du auf den Schalter drückst, dann geht die Lampe in 99,9% der Fälle auch an, wenn sie nicht kaputt ist. Deshalb ist immer noch recht einfach, das aus diesen Daten zu erkennen. Aber so ist es ja nicht. So im Industrieumfeld, wir reden von Six Sigma, also wo wir Fehlerwahrscheinlichkeiten im Promillebereich sind. Und wenn irgendein Parameter die Fehlerwahrscheinlichkeit auf 1% erhöht, dann ist es eine Katastrophe. Das heißt, jetzt stellen wir uns mal vor, unsere Schalter schalten die Lampen nicht deterministisch an, sondern nur mit der Wahrscheinlichkeit von 1%. Und außerdem nicht sofort, sondern erst nach 1-2 Stunden. Also in dem Produktionsprozess habe ich ja am Anfang auch irgendwie Parameter und das Werkstück läuft durch den Produktionsprozess durch und am Ende kommt es raus, Stunden später stellt sich raus, die Qualität ist nicht ausreichend. Also stellen wir uns auch vor, unsere Schalter schalten die Lampen nur mit 1% Wahrscheinlichkeit an und auch nur Stunden später. Und wenn ich jetzt die ganzen Daten habe, dann wird es schon schwierig.
Ja, gut.
Ja. Du als geschickter Ingenieur wirst du wahrscheinlich schnell sagen, ja, immer noch einfach, gucke ich mir die Korrelation an zwischen diesen ganzen Schaltern und den ganzen Lampen und dann sehe ich ja auf einer großen Korrelationsmatrix zum Beispiel, welcher Schalter denn mit welcher Lampe korreliert ist. Was wird jetzt passieren?
Sag's mir.
Dann wirst du feststellen, jeder Schalter ist mit jeder Lampe korreliert.
Warum das?
Und zwar tatsächlich einfach, weil typischerweise einen gemeinsamen Grund gibt, warum viele Schalter gleichzeitig gedrückt werden und viele Lampen dann gleichzeitig angehen. Nämlich zum Beispiel, wenn viele Leute ins Büro kommen morgens, drücken die natürlich alle gleichzeitig auf alle möglichen Schalter. Also das heißt, die Schalter werden dadurch korreliert gedrückt. Und natürlich gehen korreliert dann viele der Lampen auch an. Und manche eben auch gesteuert durch die Umgebungsbedingungen oder durch die Uhrzeit des Tages. Wenn eben um 8 Uhr werden manche Lampen automatisch angeschaltet, manche durch Bewegungsmelder, wenn die Leute ins Büro kommen und so weiter. Also plötzlich stellen wir fest, von unseren 1000 Schaltern und 1000 Lampen finden wir überall eine Korrelation.
Ach.
Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Und das ist eben der klassische Fall. Also Korrelation bedeutet eben nicht Kausalität. Korrelationen beobachten wir unendlich viele. Jede Lampe ist mit jedem Schalter korreliert und Korrelationen sind dementsprechend belanglos. Und wie finden wir jetzt trotzdem in dieser Situation die Kausalitäten raus, auch eben unter der Prämisse, dass es eben nur Stunden später und nur mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit. Und jetzt wird es natürlich wirklich eine Challenge. Und das ist genau das Thema, das wir lösen. Also wir müssen jetzt all diese Confounder rausrechnen. Also die Uhrzeit des Tages und die Umgebungsbedingungen, ob es draußen hell oder dunkel ist und so weiter, müssen wir alles wissen. Und dann kann man solche Confounder gewissermaßen rausrechnen und von diesen vielen Korrelationen auf die tatsächlichen wenigen Kausalitäten runterbohren, runterschließen gewissermaßen. Das ist es genau, was eben Causal Discovery beschreibt. In solchen komplexen Daten mit so umfangreichen Korrelationen dann eben die wenigen wirklichen potenziellen Kausalitäten zu finden. Und das ist eben genau das, was auch Explain Data an Algorithmik und Verfahren mit sich bringt. Und es ist eines auch evident geworden in diesem Gedankenexperiment. Wir brauchen natürlich wahnsinnig umfangreiche Daten.
Ja.
Natürlich, Daten über alle Schalter und alle Lampen, klar. Also wenn ich die kausalen Faktoren nicht in den Daten habe, Informationen über die Schalter, dann kann ich es natürlich auch schwer finden. Dann kann ich bestenfalls indirekte Hinweise finden. Mhm. Und wie wir aber gesehen haben, langt nicht nur das. Ich brauche jetzt auch noch einen ganzen Haufen Kontextinformationen über Bürozeit, über ob es draußen dunkel oder hell ist und dergleichen Dinge mehr. Ich brauche plötzlich auch noch jede Menge Kontextinformationen. Mhm. Am Ende brauche ich also sehr, sehr, sehr umfangreichen Daten, um eben Korrelation von Kausalität zu unterscheiden. Und da kommt unser zweites Asset ins Spiel, nämlich unsere Object Analytics Technologie, eben solche komplexen und umfangreichen Daten überhaupt handhaben zu können, um dann solche Verfahren, solche numerisch sehr aufwendigen Verfahren zu implementieren, die dann eben die ganzen Confounder rausrechnen, so eine extensive Suche bilden und am Ende unter den vielen Kausalitäten wenige relevante Hypothesen generieren für tatsächliche Kausalitäten.
Jetzt hast du gesagt, du brauchst viele Daten, aber Industrieanwendung, schwierig immer.
Ja, das ist natürlich manchmal schwierig, dass die Daten in der Form oft noch nicht da sind, aber man ist natürlich schon auf dem Weg dahin. Und es gibt natürlich schon viele Anstrengungen, diese Daten auch zu sammeln. Also der Begriff SCADA, der ist ja nicht neu. Supervisory Control and Data Acquisition Systems, wo Daten natürlich entlang einer Produktionsstrecke möglichst systematisch erfasst werden. Oder auch Begriffe wie MES, einem Manufacturing Execution System. Da sind dann oft schon die Daten zu finden, die umfangreichen Daten entlang eines ganzen Produktionsprozesses, die wir dann auch brauchen, um eben solche Causal Discovery Verfahren auf eine Produktionsstrecke anzuwenden.
Und jetzt lass uns mal auf eine Produktionsstrecke gehen. Hast du ein Beispiel?
Ja, genau. Wir nehmen mal ein Beispiel. Also eins unserer ersten Projekte auch, wo uns ein Kunde sehr früh das Vertrauen geschenkt hat. Und ein schönes Beispielprojekt ist die Produktion von Zylinderköpfen. Mhm. Das machen wir zusammen mit einer Partner-Company, mit den Schwäbischen Werkzeugmaschinen. Die rüsten solche Produktionsanlagen mit Werkzeugmaschinen aus. Speziell da war es eine Produktionsanlage von Schabmüller, wo Zylinderköpfe für Daimler produziert werden. Mhm. Und so ein Zylinderkopf, der kommt in die Produktionsanlage rein. Und wenn er reinkommt, dann trägt er schon jede Menge Daten gewissermaßen mit sich. Also zum Beispiel über den Gussprozess, in welchem Nest das gegossen worden ist. Da würden wir uns noch viel mehr Parameter über den Gussprozess auch wünschen, die nur teilweise zur Verfügung stehen. Und dann geht der Produktionsprozess los. Der Laser schreibt erstmal eine ID rein. Dann werden natürlich Löcher gebohrt, wird verschiedenes gefräst, um mit verschiedenen Kräften und Drücken, die da eben aufgenommen werden. Und dann werden Teile montiert, wo natürlich auch in dem Produktionsprozess die Kräfte festgehalten werden. Dann wird ein Adapter montiert und dann geht das Ding zum Schluss in die Dichtigkeitsprüfung. Und dann passiert es natürlich, dass der Zylinderkopf
nicht dicht ist.
Manchmal nicht ausreichend dicht ist. Und sowas will man dann auf keinen Fall in seinem Auto haben. Und in dem Fall war es dann so, dass eine Misserfolgsrate in der Größenordnung von über 5% hatte. Und das ist natürlich dann schon empfindlich. Dann stellt sich natürlich die Frage, was entlang des ganzen Produktionsprozesses rückwärts sind Ursachen dafür, dass das Ding hinterher nicht dicht ist. Und wir haben unsere Verfahren dann angewandt, und um bei diesem Beispiel mit Korrelation und Kausalität zu bleiben, also wenn man sich die Daten deskriptiv anguckt, dann sieht man zum Beispiel, dass bei der Nachtschicht hatten ja auch eine Misserfolgsrate von über 8%, die Morgenschicht liegt bei 5% und die Spätschicht nur bei 3%. Ist ja erstmal überraschend. Und ein klassischer Manager, der sich...
Das ist jetzt Korrelation, oder?
Genau, das ist jetzt Korrelation, aber natürlich war...
Die sind zu doof in der Nachtschicht.
Ja. Genau, das ist
was passiert. Nur.
Ja. Der Manager, der Klassische, der wird jetzt die Peitsche rausholen und mal gucken, was denn da los ist in der Nachtschicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es wirklich die Nachtschicht? Und da gab es jetzt ein relativ interessantes Ergebnis, nämlich als einen primären Faktor, der sich da herausgestellt hat, ist, dass wenn die Werkstücktemperatur bei der Dichtprüfung zu niedrig ist, führt es dazu, dass die Dichtprüfung nicht verlässlich funktioniert und dann dadurch ein negatives Ergebnis entsteht. Also tatsächlich in sehr vielen Fällen ein falsch negatives Ergebnis. Also die Zylinderköpfe waren tatsächlich oft dicht, nur die Dichtprüfung hat nicht bei sehr niedrigen Werkstücktemperaturen nicht ausreichend funktioniert. Natürlich besonders ärgerlich, ja.
Ja.
Und es werden jetzt dann eben nicht nur die direkten Faktoren analysiert, sondern auch die indirekten. Das ist ein weiterer Second-Level-Faktor gewissermaßen. Stellte sich heraus, dass das insbesondere dann immer passiert, wenn ein großer Zeitabstand besteht zwischen der Waschmaschine, also wenn der Zylinderkopf spanend bearbeitet worden ist, geht er zum Schluss durch die Waschmaschine, da wird mit einer definierten Temperatur gewaschen, dann kommt er auf ein Förderband, geht es weiter zur Dichtprüfung. Und wenn der Zeitabstand zu groß ist, kühlt der Zylinderkopf aus und dann funktioniert die Dichtprüfung nicht. Also ein Second-Level-Faktor dafür war dann eben, dass...
Dann hat die Nachtschicht eigentlich richtig schnell und gut gearbeitet. Ja,
Nachtschicht hat langsamer gearbeitet, beziehungsweise es ist anzunehmen, dass in der Nachtschicht natürlich die Umgebungstemperatur niedriger ist, weshalb die Zylinderköpfe schneller auskühlen und eben bei niedriger Werkstücktemperatur funktioniert die Dichtprüfung nicht. Mit dem Ergebnis, dass in der Nacht ist kälter, deshalb sind die Zylinderköpfe kälter, deshalb haben wir noch häufiger eben falsch negative Ergebnisse. Und die Nachtschicht ist dafür nicht in Verantwortung zu nehmen. Also so sieht man auch nochmal den schönen Unterschied zwischen einer Korrelation und natürlich auch falschen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema künstliche Intelligenz. Ist natürlich nicht sehr intelligent, jetzt mit der Peitsche in die Nachtschicht zu gehen, sondern man muss die wirklichen Ursachen finden, um an den wirklichen Ursachen zu drehen.
Naja, deine AI macht ja im Prinzip die Prüfung. Wir haben ein Vision-System oder keine Ahnung, und dann sagt er, Achtung, Fehler, aber jetzt musst du deine Kausalität, warum ist der da, oder?
Unsere AI, die nimmt natürlich die ganzen Daten entlang des Produktionsprozesses auf, die aus einem SCADA-System kommen, aus allen Produktionsschritten, natürlich auch mit Uhrzeiten, also wann gewaschen worden ist, wann es dann in die Dichtprüfung gegangen ist und natürlich auch das Ergebnis. Und aus diesem statistischen Material von vielen geprüften Zylinderköpfen kann man dann eben ersehen, unter welchen Bedingungen und nicht nur unter welchen korrelativen Bedingungen, sondern was die potenziell kausalen Faktoren sind. Und unser Verfahren spuckt dann eben aus. Niedrige Werkstücktemperatur bei der Prüfung, verursacht durch eine lange Wartezeit zwischen Waschmaschine und Dichtprüfung. Und die schnelle Maßnahme, das Problem zu beheben, war dann auch tatsächlich die Waschmaschine. In dem Moment, wo Werkstücke auf der Förderstrecke zwischen Waschmaschine und Dichtprüfung liegen sind und sich gewissermaßen ein Stau bildet, wo sich die Werkstücke abkühlen können, die Waschmaschine abgeschalten wird und die Waschmaschine eben nur wäscht, wenn die Bahn frei ist von der Waschmaschine direkt in die Dichtprüfung. Das war jetzt die intelligente Intervention als eine erste Maßnahme, um das Problem zu beheben oder jedenfalls zu verbessern.
Und das heißt, er sucht in diesem großen Datensatz, den ihr eurem Algorithmus gibt, sucht er im Prinzip diese Patterns oder wie kann man
es genau, also bezeichnen? Man natürlich sucht es zunächst auch nach Korrelationen, sieht natürlich auch, dass die Uhrzeit des Tages oder die Schicht korreliert ist, findet dann aber sehr schnell, dass sich das erklären lässt durch andere Faktoren und dass der eigentliche Faktor die Werkstücktemperatur ist. Und hier sieht man auch wiederum natürlich, wir brauchen diesen umfassenden Blick, wir brauchen natürlich Informationen über die Uhrzeit des Tages, über die Schicht, über die Werkstücktemperatur, und wenn wir das haben, dann werden tatsächlich Millionen von Faktoren geprüft, Millionen Millionen von Faktoren dekorreliert sind.
Was Menschen nie sehen können.
Genau. Und für all diese Millionen von Faktoren wird genauso geprüft, ob sich diese Faktoren durch einen Confounder erklären lassen. Also es erfolgt gleichzeitig eine ähnlich intensive Suche nach Confoundern. Und am Ende werden unter diesen vielen korrelierten Faktoren werden am Ende nur die präsentiert, die sich eben nicht über einen Confounder erklären lassen, etwas vereinfacht dargestellt, und die damit eine wahrscheinliche Hypothese für einen kausalen Zusammenhang sind.
Wie lange dauert so ein Projekt, Michael?
Du meinst ein Projekt oder wie lange diese Suche algorithmisch dauert?
Das ganze Projekt, das ihr da gemacht habt.
Das hängt jetzt natürlich sehr, sehr von den...
Natürlich
kommt es drauf an. Und wir wissen auch, in dem Moment, wo man Real-World-Daten in die Hand nimmt, sieht man den Schmutz in den Daten. Und also ich könnte dir jede Antwort geben, aber es kann ganz schnell gehen. Es geht auch ganz schnell, wenn wir qualitativ hochwertige Daten vorfinden. Was de facto aber ja selten der Fall ist. Wenn man dann wirklich anfängt, mit solchen Verfahren in die Tiefe der Daten hineinzugucken, dann sieht man auch, was da alles für ein Müll in den Daten ist. Wo es noch Qualitätsprobleme gibt, wo natürlich auch noch was fehlt. Und da fangen ja die meisten Datenprojekte dann an. Und wirklich diese ganzen Daten zu akquirieren und in einer einigermaßen vernünftigen Form drinnen zu haben, das dauert dann natürlich schon ein bisschen länger. Und jetzt habe ich ja gesagt, wir brauchen umfassende Daten. Und umfassend heißt natürlich auch, aus verschiedenen Quellen potenziell müssen wir die Daten zusammenziehen. Und dann kann das natürlich schon mal ein bisschen länger dauern. Also wir machen typischerweise Proof-of-Concept-Projekte, die so in Größenordnung 3 Monate dauern. So lange dauert es dann schon. Und bis man das dann einigermaßen systematisch aufgesetzt hat, dauert es natürlich dann auch oftmals ein bisschen länger. Also da kommen dann natürlich viele Dinge noch mit dazu. Wir wollen ja auch am Ende nicht eine One-Shot-Analyse machen, sondern genau. Am Ende wollen wir, dass das ja in dem nachhaltigen Betrieb ist, dass jeden Morgen das Quality-Management-Team die neuesten Berichte auf dem Schreibtisch liegen hat und das natürlich in die Prozesse zu integrieren, in die Produktionsprozesse und in die Abläufe. Solche Dinge passieren nicht von heute auf morgen. Da komme ich insbesondere auch nochmal auf unseren Causal Discovery Bot zu sprechen. Also wir können so eine Analyse, gibt es eine schöne Oberfläche, da kann man lustig rumklicken und kann so eine Causal Discovery Analyse starten. Am Ende will man da aber nicht jeden Morgen da drin rumklicken, sondern idealerweise will man, dass im Hintergrund dieses Verfahren läuft und eine Anlage permanent monitort hinsichtlich des Auftretens von potenziell neuen kausalen Faktoren, die bislang noch nicht bekannt waren. Okay. Und genau das tut unser Causal Discovery Bot, der läuft, der nimmt die Daten zum Beispiel der letzten 6 Monate, ermittelt die kausalen Faktoren auf den letzten 6 Monaten, das sind dann Faktoren, die man meistens schon kennt. Dann nimmt er die Daten des letzten Tages oder auch nur der letzten Woche und baut nochmal so ein Causal Discovery Modell, vergleicht die Ergebnisse und wenn dann neue Faktoren da drinnen stehen, die vorher noch nicht bekannt waren, dann werden die automatisch gemeldet. Dann kommen die in den Slack-Channel oder in den E-Mail-Channel und legen dann eben, wenn das Quality-Management-Team tagt, morgens beim Quality-Management-Team auf den Schreibtisch. Und da wollen wir hin. Wir wollen ja nicht eine One-Shot-Fancy-Analyse machen, sondern wir wollen es in die Prozesse integrieren. Und natürlich das dann in einer Company in solche Prozesse zu integrieren, wo der Causal Discovery Bot im Hintergrund automatisch läuft, da ist dann natürlich schon ein bisschen längerer Weg zu gehen.
Das kommt ja aus dem Gesundheitswesen, oder?
Richtig, genau. Mich? Also Explained Data ist tatsächlich im Gesundheitsumfeld gestartet. Viele sehr illustrative Beispiele kommen auch aus dem Gesundheitsumfeld und vieles kann man da auch sehr plakativ darstellen. Und tatsächlich haben wir da auch angefangen und haben unsere Object Analytics Technologie in dem Umfeld entwickelt. Und ich komme vielleicht auch nochmal auf dieses zweite Asset zu sprechen, auf das Thema Object Analytics, also das Thema Causal Discovery, das ist sehr plakativ, das Thema Object Analytics vielleicht weniger, aber die Grundlage für unsere Causal Discovery Verfahren. Und zwar, wir sind ja gemeinsam jetzt zu der Schlussfolgerung gekommen, wir brauchen wahnsinnig umfangreiche Daten. Wir brauchen alle Schalter, alle Lampen, alle möglichen Umgebungsbedingungen und so weiter. So, was heißt denn das im Gesundheitsumfeld, wenn ich mir umfangreiche...
Super schwierig, Patientenbefragung ohne
Patientendaten,
Ende.
Ja. Genau, Patientendaten, wenn ich mal das richtige Stichwort hier nenne. Also hier ist es nicht SCADA, sondern hier ist es die elektronische Patientenakte. Wie sieht sowas aus? Also es gibt so eine Open-Source-Implementierung, ich habe ungefähr 200 verschiedene Tabellen. Kann man sich gut vorstellen. Diagnosen, Verschreibungen, Prozeduren, Laborwerte, ich weiß nicht was. Ja, hat man natürlich schnell mal ein Datenschema mit 200 verschiedenen Tabellen. Da kann man wirklich von umfangreichen Patientendaten sprechen. Das impliziert aber natürlich auch, dass solche Real-World-Daten sind alles andere als eine flache Tabelle. sondern Real-World-Daten sind Hölle komplex. Mit einem sehr komplizierten Datenschema, Dutzende, potenziell Hunderte von Tabellen, wie eben im Gesundheitsumfeld. Und da entsteht natürlich ein riesen Gap. Wenn man sich heute Machine Learning Verfahren anguckt, dann die meisten Machine Learning Verfahren setzen auf einer flachen Tabelle auf. Man hat 20 unabhängige Variable und eine Zielvariable und dann kann man ein Predictive Model bauen. Aber letztendlich halt denkt unsere Welt des Machine Learnings eben sehr stark in einer flachen Welt. Und jetzt sind wir plötzlich mit Real-World-Daten konfrontiert, die alles andere als flach sind. 200 Tabellen. Und nur da finden wir umfangreiche Daten, die wir eben für Causal Discovery brauchen. Und diesen Gap zu schließen, das ist eben die zweite Mission von Explain Data. Das tun wir in Form unserer Object Analytics Datenbank. Tatsächlich, also eine relationale Datenbank, zerlegt das Objekt im Fokus der Analyse in die verschiedenen Entitäten und speichert die verschiedenen Entitäten in verschiedenen Tabellen. Also die Diagnosen in der einen Tabelle, die Verschreibungen in der anderen Tabelle. Und das muss eine relationale Datenbank so machen, dass ein komplexes Objekt in seine Entitäten zu zerlegen, um die eben getrennt managen zu können. Jetzt, wenn man ein so komplexes Objekt in seine Entitäten zerlegt und weit verteilt über Tabellen gespeichert hat, dann kann man es sehr schwer ganzheitlich analysieren. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen den ganzheitlichen Blick auf den Patienten. Oder im Produktionsumfeld eben ist unser Patient das Werkstück. Also ich brauche den ganzheitlichen Blick auf das Werkstück oder auf die Maschine. Und wir machen das gewissermaßen rückgängig. Also wir führen alle Daten zu einem Patienten oder zu dem Objekt im Fokus der zu einer Maschine. Die werden gewissermaßen wieder zusammengeführt aus den verschiedenen Tabellen in ein Objekt, in ein Patientenobjekt. Man darf sich das dann wirklich so vorstellen, also auch softwaretechnisch, dass also alle Informationen da an einer Struktur hängen, wo alle Informationen zu einem Patienten in einem Patientenobjekt gemeinsam zugreifbar sind. Und erst diese Datenstruktur ermöglicht es uns, diese sehr schnellen Suchverfahren zu implementieren. Und das ist tatsächlich das zweite Asset, das Explain Data mit sich bringt, eben so komplexe Objekte im analytischen Zugriff zu haben, übergreifend über die vielen Unterobjekte. Und das ist ein Asset für sich, also gerade im Gesundheitsumfeld, weil du es ansprichst, woher wir kommen, ist das schon ein für sich alleine ein großes Asset. Zum Beispiel eben gestellte Diagnosen in Relation zu verschriebenen Arzneimitteln viel einfacher analysieren zu können. Und diese Object Analytics Technologie für sich ist eben schon ein Asset, um einer komplexen Landschaft deskriptive Analysen sehr effizient durchführen zu können. Und am Ende ist es die Grundlage dafür, auch eben unsere Causal Discovery Verfahren zu implementieren, die also diese Object Analytics Darstellung der Daten nutzen, um dann so eine intensive Suche mit Millionen von möglichen Faktoren eben sehr schnell auf einer solchen Object Analytics Datenbank durchführen zu können.
Wer ist da schon zu bereit, Michael?
Das
nur was für die ganz Großen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich freue mich fast über die Frage. Wer ist dazu bereit? Ja, es ist eine Aufforderung, gewissermaßen auch. Und wir sind eine sehr kleine Startup-Company, die auch noch nicht so eine große Sichtbarkeit hat. Wir sind selbstfinanziert, wir haben bewusst auf Risikokapital verzichtet, sind dementsprechend auch noch nicht so sehr stark sichtbar, haben aber trotzdem zwei extrem spannende Assets in Form von Causal Discovery und Object Analytics und stellen uns natürlich auch die Frage, wer ist dazu bereit? Und wir haben also einige Kunden, die uns sehr früh das Vertrauen gegeben haben aus dem Gesundheitsumfeld, eben aber auch aus dem Industrieumfeld. Das Beispiel mit der Zylinderkopfproduktion habe ich genannt. Bei Siemens haben wir auch ein spannendes Projekt. Da ist das produzierte Werkstück eine Leiterplatte, also Printed Circuit Boards. Rumpf hat uns auch einen Innovator gefunden, der ganz früh diese Technologien einsetzt. Und natürlich sind wir darauf angewiesen, solche Early Adopter, solche innovationsbegeisterten Leute zu finden, um das voranzubringen, hoffen aber natürlich jetzt auch immer mehr in der Breite diese Assets zur Verfügung stellen zu können. Und deine Frage daher sehr gut. Wer ist dazu bereit? Klar, würden wir uns freuen über mehr Leute, die zu solchen innovativen Projekten bereit sind. Weil natürlich ist es ein neues Thema. Es redet jeder heute über Large Language Models und ich weiß nicht was, also ganz oben auf dem Hype-Cycle. Aber wenn wir immer erst auf Themen aufspringen, wenn sie ganz oben auf dem Hype-Cycle sind, dann sind
wir die Follower. Ja, das ist spannend, was du sagst, weil ich habe vor 2 Tagen mit dem Jan Kautnick gesprochen. Der Jan Kautnick ist former Nasens, Jürgen Schmidhuber, hat sich jetzt selbstständig mit einer Firma gemacht und der hat dann gesagt, ja, lass uns mal wieder Blue Color AI machen. Also an der Maschine unten und da mal schauen, weil da gibt's noch so viel ungelöste Themen. LLMs, Gen AI, alles schön und gut, aber lass uns wieder Blue Color AI machen, weil da fehlt uns noch einiges.
Ja. Gerne. Also kann ich nur zustimmen. Also natürlich die Daten ganz unten auf der Produktionsanlage aus den Maschinen. Ich meine, wir brauchen sie natürlich am Ende, wie ich dargestellt habe, wir brauchen den umfassenden Blick. Und natürlich eben auch auf der untersten Blue Color Ebene. Und ich glaube auch, dass da Unmengen von Innovationen noch auf uns warten und Produktionsprozesse dann wirklich intelligent zu machen, um einen Causal Discovery Bot zu haben, der im Hintergrund da durchläuft und unterstützt. Ich meine, natürlich das Thema Produktion und Maschinen, gerade da sollten wir in Deutschland ja versuchen, weiterhin unsere Führungsrolle zu behaupten. Und das heißt aber natürlich auch Themen aufnehmen, die jetzt am Anfang des Hype-Cycles stehen und nicht ganz oben. Ja. Und insofern würden wir uns natürlich freuen, da auch mehr Innovatoren zu finden, auf die wir natürlich in der Frühphase einer Startup-Company angewiesen sind.
Und jetzt seid ihr im Hype-Cycle, das steigt jetzt auf, dann kommt der Hype und dann kommt das Tal der Tränen. Wann seid ihr da durch?
Die Prognose ist ganz schwierig. Die Prognose ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich meine, es gab auch Themen, die sind auf den Hype-Cycle gekommen und sind dann einfach verschwunden, weil sie es eben nicht als wirklich so tragend herausgestellt haben. Unsere Mission ist, dass das nicht verschwindet. Und in der Kombination mit dem Thema Object Analytics, ich will vielleicht auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, was Object Analytics für eine Vision mit sich bringt. Wir reden heute, Machine Learning bewegt sich in einer wesentlichen, in einer flachen Landschaft, auf einer flachen Tabelle. Der Gap zu Real-World-Daten, ich habe es dargestellt, könnte nicht größer sein.
Ja.
Unsere Verfahren arbeiten nicht mehr in einer flachen Welt, sondern arbeiten mit ganzen Objekten. Mhm. Sowas, das Konzept einer Variable oder eines festen Satzes von Variablen, das gibt's schon gar nicht mehr, sondern es gibt Millionen von Projektionen entlang der Kanten des Objektbaums auf das Wurzelobjekt. Jede dieser Projektionen ist eine potenzielle Variable. Also wir bewegen uns plötzlich in einer ganz anderen, also nicht mehr flachen, zweidimensionalen Welt, sondern sozusagen, die Welt ist nicht flach, sondern rund oder multidimensional oder anders gesprochen, Real-World-Daten sind komplex. Oder eine Maschine oder ein Patient ist eben ein komplexes Objekt. Und wir stellen mit unserer Technologie Möglichkeiten bereit, jetzt wegzugehen von Statistik in einer flachen Welt, sondern Statistik mit analytisches Arbeiten mit ganzen Objekten. Und die Größe dieser Vision, die könnte ich jetzt beliebig groß spielen. Und da glauben wir aber auch tatsächlich dran. Also unsere Mission ist natürlich klar, das Thema Causal Discovery, aber mit dem Thema Causal Discovery auch Verfahren bereitzustellen, wo man Machine Learning Verfahren in viel komplexeren Umgebungen, eben nicht flachen Umgebungen, am Ende eben analytisches Arbeiten mit ganzen Objekten. Und die Vision ist natürlich groß.
Ja,
und ich würde mich freuen, wenn wir das mal schaffen, hier in Europa und in Deutschland auch eine große Vision weiterzuentwickeln. Und unsere Mission ist es eben, dass dieses Thema nicht wieder runterfällt von dem Hype-Cycle, auch das Thema Causality natürlich, sondern dass es sich vielleicht auch zu einem großen Hype entwickelt. Natürlich würden wir uns da freuen.
Klar.
Und natürlich wird das Tal der Tränen auch kommen. Das ist immer so. Und wenn man dann nach dem Tal der Tränen aber auf das realistische Niveau danach kommt, dann ist ja alles wunderbar. Jetzt würden wir uns einfach erstmal freuen, wenn wir natürlich auch mehr innovationsbegeisterte Kunden und Partner hier in Deutschland gewinnen. Wir, wie gesagt, wir sind eine selbstfinanzierte Startup-Company. Würde uns freuen, wenn wir da auch die Umgebung finden, um sowas voranzubringen. Also man kann viel über Entrepreneurship sprechen und mehr Entrepreneurship fordern. Wir brauchen dieses Entrepreneurship auch auf der Gegenüberseite, auf der Seite der Kunden. Nur wenn es auch da ist, kann das Ganze dann funktionieren. Und das würden wir uns wünschen.
Michael, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in euer Thema. War sehr, sehr spannend.
Gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite.